Joshua, du hast zum ersten Mal in einem Monat über 10.000 Euro Auftragsvolumen geschafft. Mhm. Und hier in dieser Folge wollen wir uns einfach mal anschauen, wie hast du das eigentlich geschafft? Was hast du geändert, dass das jetzt auf einmal so gut läuft? Und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch.
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
Willst du vielleicht einmal kurz unseren Zuhörern, Zuschauern kurzen Kontext geben, was genau ist eigentlich dein Geschäftsmodell? So in ein paar Worten.
Genau. Ich bin kein klassischer Coach. Ich komme eigentlich aus der Richtung Betreuung. Und erstmal, vielleicht sollte ich davor sagen, ich bin in Richtung Finanzmärkte, Börse bin ich tätig. Ich bin zertifizierter Börsenhändler hier aus der Region Eschborn, Frankfurt, habe ich da den Börsenhändlerschein gemacht. Mache gerade die Weiterbildung zum Fondsmanager an der Frankfurt School of Finance. Und komme ich aus der Psychologie. Das ist eigentlich total fachfremd. Und ich habe mir irgendwann überlegt, ist es nicht extrem interessant, Konzepte aus der Sozialpsychologie anzuwenden auf die Börse einfach. Und ich habe da einen Vorteil gesehen und es hat auch funktioniert. Dann bin ich in die Richtung Coaching, wie irgendwie so jeder im Bereich 2020, 2022, 2021 rum reingekommen. Und habe aber gemerkt, Coaching ist eigentlich nicht so meins. Also klassisches Coaching ist es nicht. Es ist eher eine Betreuung. Ich nehme Leute an die Hand und mache eben auch ganz viel. Also ich nehme sehr viel ab von dem Investmentprozess. Also für jemand, der...
Kann man sagen, betreutes Investieren.
Ja, richtig, genau. Es ist eigentlich betreutes Investieren, wenn man es auf den Punkt bringen will. Man muss sich das, also jeder, der das jetzt nicht kennt, investieren bedeutet heutzutage viel, man kann auch einen ETF kaufen, dann hast du gar nichts damit zu tun. Du kannst aber auch in Einzelaktien investieren. Es gibt eine gewisse Vorliebe für Leute, also manche Leute haben eine Vorliebe für Einzelaktien, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß, der Wissenschaftler in dir spricht da jetzt dagegen. Aber es gibt auch viele, viele Strategien, die mit Einzelaktien gut funktionieren. Manche haben einfach eine Vorliebe dafür. Der Nachteil ist, mit ETFs hast du keine Arbeit, Einzelaktien machen sehr viel Arbeit, gerade wenn man zu viel davon hat. Und mein Ansatz ist, den Prozess so schlank wie möglich zu halten und so viel abzunehmen wie möglich. Hauptsächlich, weil meine Kunden aus dem Bereich Unternehmertum, Selbstständigkeit kommen.
Ja, das heißt einmal kurz zusammengefasst, also du hast im Wesentlichen eine hochpreisige Dienstleistung,
genau.
Betreutes Investieren.
Richtig.
Und begleitest deine Leute da, dass sie erfolgreich an der Börse investieren, dass sie da gute Renditen machen und sicher anlegen.
Genau.
Okay, prima. Ja, und das machst du ja jetzt schon seit einigen Jahren, seit 3 Jahren.
Genau, seit 3 Jahren jetzt, ja.
Genau, und seit 1,5 Jahren online, meintest du gerade vorher.
Ja, richtig. Also es hat angefangen als normales Offline-Business. So, ich glaube, wie viele auch angefangen haben, die so ihre ersten Gehversuche gemacht haben. Es fing an mit, einer rief mal an, du bildest dich doch gerade weiter, kannst mir das nicht mal zeigen, wie das geht? Dann halt gesagt, ja, kann man machen, aber es ist halt ein großer Aufwand dahinter. Ne? Und dann habe ich das im Prinzip gemacht, lange Rede, kurzer Sinn, aus einem wurden 2, aus 2 wurden 3, aus 3 wurden 4. Und irgendwann war es dann, so, dass ich mir ein Büro bei einer Firma, die um die Ecke im Prinzip ist, angemietet habe und habe dann da offline erstmal Kunden betreut.
Was war dann so für dich der Sprung, wo du gesagt hast, okay, ich muss das jetzt online machen?
Das war die Schwierigkeit, einen Akquiseweg zu finden. Ja, du musst dir vorstellen, ich war immer sehr, sehr abhängig von Weiterempfehlungen im Prinzip. Der eine sagte, das klappte gut und dann hast du aber mal 3-4 Monate mal nichts gehört. Ja, das war, zu der Zeit war ich noch nicht vollständig in der Selbstständigkeit drin, aber es war schwierig für mich, planbar Kunden zu finden. Und der Sprung ins Online-Geschäft war für mich nur logisch, weil ich eben viele gesehen habe, die das gemacht haben und denen im Prinzip dabei zugeschaut haben, wie sie ein Umsatzplateau nach dem anderen erreicht haben. Und ich dachte mir dann, wie geht das bitte? Und dann habe ich es mit einem Anbieter bei uns in der Region durch die ersten Schritte gemacht. Das hat, ich bin ihm sehr dankbar für vieles, für sehr, sehr vieles, weil er hat das, was ich an Visionen hatte für dieses Projekt, hat er realisiert mit mir, rein visuell und rein, wie auch der Auftritt sein sollte. Also das, was ich machen wollte, war genau so, wie es sein sollte. Was mir noch gefehlt hatte, war, das wirklich so zu transportieren, dass auch Leute gesagt haben, der Außenauftritt ist nicht nur hochwertig, sondern da steckt auch was dahinter. Also man konnte auch sehen, dass ich das wirklich kann und das auch mal gelernt habe. Also das ist ja nicht, dass ich mal ein Buch aufgeschlagen habe und dann in einen Topf voll Wissen gefallen bin, sondern ich habe das wirklich hart gelernt und dann auch, die Prüfung ist nicht einfach in Eschborn und habe die dann auch da gemacht im Prinzip. Ne? Und was halt gefehlt hatte, um die Frage zu beantworten, das wird noch häufiger passieren, dass ich so ein bisschen, ich neige leider dazu, so ein bisschen ausschweifend zu werden, hol mich da gerne wieder ab. Ne? Genau, was gefehlt hatte, sind die ganz klaren Prozesse und die hatte ich nicht. Ich kann mich an eine Aussage erinnern, die hieß, du brauchst einen YouTube-Kanal, mach die YouTube-Videos gut. That's it.
Okay.
Das war alles.
Verstehe. Mhm. Also das heißt, du hast einen Anbieter gesucht, der dich einfach dann begleitet hat, von der Offline-Welt in die Online-Welt zu kommen.
Genau.
Ich meine, wenn man sich mal deinen YouTube-Kanal anschaut und die Kulisse, wie du es dir eingerichtet hast, auch deine Website, das sieht alles schon extrem hochwertig aus, das muss man sagen. Das sieht im Prinzip so aus, wie man es häufig bei Leuten sieht, die normalerweise dann so Zehntausende im Monat machen.
Ja.
Also das heißt, das Branding, das war bei dir schon quasi immer on point.
Ja, das war aber eine Koinzidenz tatsächlich. Das war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will, dass das genauso ist, sondern das ist eine Vorliebe von mir persönlich, dass Dinge so aussehen, wie ich sie gerne hätte. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich in die Richtung... Ich muss jetzt einfach mal kurz ein bisschen ausholen, weil sonst versteht man den Kontext nicht, warum ich unbedingt YouTube machen wollte. Ich komme aus einem Haushalt, der eigentlich nichts damit zu tun hatte. Und ich bin durch Zufall auf dem falschen Fernsehsender früher hängen geblieben, NTV, 7. Klasse, 8. Klasse. Ich kam von der Schule nach Hause und durfte eigentlich keinen Fernsehen gucken. Und habe dann Mick Knauf gesehen vom deutschen Anlegerfernsehen. Die starten alle immer auf diese große DAX-Tafel. Und ich habe mir immer gefragt, warum gucken so viele gut angezogene Leute mit großen Uhren und die reden so schön und ne, das war einfach beeindruckend für mich und ich wollte immer ein Teil davon sein. Man hat mir die Tür oder ich habe mir selbst die Tür dazu zugeschlagen, indem ich einfach nicht in der Lage war, VWL zu studieren. Das ist relativ wichtig für die Geschichte gleich, warum das so ist, wie es jetzt ist und warum es YouTube sein wollte, das musste für mich. Ich wollte im Prinzip immer einer von den Leuten sein, die in Frankfurt rumlaufen, auf dem Parkett. Entweder als Reporter, später sogar wirklich als Börsenhändler. Ich wollte VWL studieren, das ging aber nicht. Ich habe den Umweg um die Psychologie gemacht, habe da einen anderen Ansatz gefunden. Aber der Wunsch war während der ganzen Zeit immer da, sowas zu machen. Und die einzige Möglichkeit für mich, weil ich keinen Hintergrund hatte, war die Selbstständigkeit. Und ich hatte immer im Kopf, ich will genauso eine Ästhetik auch für mich haben. Und das über YouTube darzustellen, war ein Mittel, das Ganze zu machen. Also ich habe mich im Prinzip da einfach selbst reingebracht in diese Welt, in der ich einfach ein Teil davon sein wollte. Und für mich war damit immer auch dieses, na, ein bisschen, ja, man könnte sagen, ein bisschen Konservative verbunden. Es ist ja, wenn man sich meinen YouTube-Kanal so ein bisschen anschaut, es ist ja jetzt nicht, dass ich da vor Glastischen sitze und alles extrem hochmodern ist, sondern ich wollte eigentlich immer so eine Art Kanzlei für mich haben, für Vermögensmanagement. Und im Prinzip ist es fast das Gleiche jetzt geworden. Aber das ist der Grund, warum es so aussieht, wie es aussieht. Und das ist eigentlich nur meine Art, das zu zeigen. Ja, es ist einfach meine Vision gewesen, wie es aussehen sollte. Und so ist es dann gekommen. Und YouTube war für mich einfach auch eine Art von, das einfach auszuleben. Mhm. Ja, also das ist irgendwie beides geworden. Es ist natürlich, hat es einen Branding-Effekt, aber es war nicht gewollt eigentlich. Es ist dann dazu geworden.
Okay, verstehe. Also das heißt, dieser Anbieter hat dir dann gesagt, wenn du in die Online-Welt gehst, du brauchst auf jeden Fall YouTube und mach schönes Branding. Und das hast du dann einfach so umgesetzt, weil Also, weil das auch einfach authentisch ist für dich.
Ja, genau. Ja.
Und wie hat das dann für dich funktioniert? So, wie waren so die ersten Monate, als du mit YouTube angefangen hast? Wie war der Übergang von der Offline in die Online-Welt?
Okay, jetzt wird's kurz traurig. Weil, ich hatte dann das Coaching damals gemacht bei einem sehr großen Anbieter. Und die Basics haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, definitiv. Also ich bin immer noch sehr dankbar, dass ich das damals machen durfte nicht, aber durfte. Aber es hat sehr lange gedauert, bis die Ergebnisse gekommen sind, weil ich im Prinzip gar nicht wusste, wie man YouTube-Videos so macht, dass sie auch für andere Menschen nicht nur interessant sind, sondern dass ich halt auch was davon habe. Also man kann sich vorstellen, in der Zeit sind zwar Anfragen gekommen, aber auch sehr unregelmäßig, aber die kamen auch wieder aus dem Offline-Geschäft. Das heißt, das Geschäft hat sich schon getragen in der Zeit. Aber es ist nie dazu gekommen, dass ich dann über meinen YouTube-Kanal, wo ich eben eine relativ große Reichweite schon hatte für so wenig Videos und für so wenig Zeit, dass dadurch irgendwas an Auftrag reingekommen ist. Die Videos waren immer für mich wichtig, dass sie hochwertig aussehen, weil ich genau das eben darstellen wollte. Das ist einfach, es gefällt mir eben selber und deswegen habe ich es so gemacht. Aber der Inhalt hat ja nie gepasst. Du kannst dir vorstellen, ich habe YouTube für Menschen gemacht eine Zeit lang, die teilweise noch mehr in dem Thema drin waren als ich, weil der Content so weit daran vorbeiging, was sich, sag ich jetzt mal, ein Anleger in meiner Zielgruppe eigentlich vorstellen kann. Und das ist so einer der klassischen Fehler, wie ich dann gelernt habe, dass man im Prinzip versucht, mit Wissen zu beeindrucken. Das ist aber der völlig falsche Ansatz gewesen.
Kann man das dann so zusammenfassen? Also du hast ja dann schon einen YouTube-Kanal aufgebaut auf über 1000 Abonnenten, relativ schnell sogar, mit Videos, die einfach sehr, sehr hochwertig aussehen. Aber interessanterweise kamen die Aufträge nach wie vor eher aus dem Offline-Geschäft. Und war nach wie vor eben so sporadisch.
Genau, sehr sporadisch sogar. Also in der Zeit habe ich mich sehr stark auf YouTube konzentriert auch, weil ich einfach, der Effekt dahinter war für mich logisch. Ich mache ein Video und das ist im Prinzip eine Art Vertriebsklon von mir. Und der geht jetzt auf Wanderschaft und sucht sich Leute, die im Prinzip genau zu meiner Customer-Persona passen und ich einfach ein guter Anbieter-Avatar bin für solche Personen. Und das hat nicht gut funktioniert, wirklich nicht. Aber ich habe auch ganz, ganz klassische Fehler am Anfang gemacht. Ne? Ich war sehr unsicher vor der Kamera. Ich habe das Ganze aus meiner Vision heraus, glaube ich, auch ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben. Für mich hat sich das richtig angefühlt. Wenn ich jetzt heute auf meine alten Videos zurückschaue, sehe ich die Fehler aber auch ganz klar. Auch natürlich mit eurer Hilfe. Aber ich habe große, große Fehler gemacht und die Auftragslage war über YouTube quasi null nach einem Jahr, obwohl ich über 1000 Abonnenten hatte.
Oh, das ist krass. Wie hat sich das denn angefühlt? Also, dass du da quasi ein Jahr lang Zeit investiert hast, natürlich auch Geld investiert hast in diese hochwertige Kulisse. Und so wirklich ist darüber ja nichts passiert.
Ja, jetzt muss man dazu sagen, ich bin jemand, der ist schwer klein zu kriegen als Charakter. So, das ist, ich liebe das, Sachen so sehr auszutüfteln, bis sie funktionieren. Und das war meine Challenge tatsächlich. Ich wollte eigentlich dann gucken, wie kriege ich eigentlich beides hin? So wie ich mir das vorstelle auf der einen Seite, so wie es sein sollte auf der anderen Seite. Und der Sweet Spot von beidem wäre natürlich dann, jemanden zu finden, dem ich nicht nur helfen kann, sondern der das auch mit all dem, was drumherum passiert, eben auch annimmt, dass er eben im Prinzip so eine ganz klassische Dienstleistung dann von mir wahrnimmt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich gut ausgedrückt habe, wahrscheinlich nicht. Also was ich damit zu sagen versuche, ist eigentlich, Plan A ging total daneben. Ja. Das muss man einfach so sagen. Und das ist ein Learning wie alles im Unternehmertum eigentlich. Also wenn ich überlege, meine ersten Aktieninvestitionen waren auch heiliger. Das darf man keinem erzählen. Das ging gar nicht.
Aber das ist wirklich bemerkenswert. Ich kann mir vorstellen, viele Leute hätten sich dann da schon entmutigen lassen, wenn sie ein Jahr lang Zeit, Geld investieren, so viel Herzblut natürlich dann auch in die Produktion der Videos und man sieht einfach keine Ergebnisse in Form von Kunden.
Ja, ich glaube, da hilft mir mein Hintergrund einfach, weil ich weiß, an der Börse läuft auch manchmal mal, zeitweise laufen Positionen, egal wie sehr ich sie auch bis ins letzte Detail analysiert habe, werden sie auch mal ein paar Momente gegen mich laufen. Das ist vollkommen normal. Ich muss nur das Risiko abschätzen, das ist entscheidend. Bei YouTube hatte ich kein Risiko im Prinzip. Es gab keine Kosten. Ich hatte die Kamera sowieso schon, ich hatte das Equip schon, mein Büro war ja eh schon eingerichtet. Ich hatte keinen finanziellen Schaden dadurch. Dadurch, dass ich sehr viel Spaß hatte daran, die Videos zu machen, das kommt noch dazu. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das zu tun. Vielleicht auch, weil ich mich auch selbst dann auch gesehen habe in dieser Rolle, wie sie dann sein sollte. Muss man einfach sagen, ich habe lange Zeit Dinge gemacht, die ich nicht so mit Herzblut gemacht habe und das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt wäre es natürlich schön gewesen, wenn das anderen auch aufgefallen wäre und die dann gesagt hätten, der scheint sich wirklich für das Thema zu interessieren, kennt sich auch gut aus und der arbeitet auch gerne mit Menschen zusammen, vielleicht sollte ich da mal eine Anfrage stellen. Ja. Aber das war halt kein echter, es war schon schmerzhaft, aber ich kenne das eben. Also ich muss mir mal vorstellen, ich investiere seit 2018 an der Börse. Ich habe alles mitgemacht in dieser Zeit. Ich habe den Ukraine-Krieg mitgemacht. Ich habe gesehen, wie zigtausend Euro von mir mal von heute auf morgen verschwunden sind für eine kurze Zeit und dann aber wiedergekommen sind. Also dieser Zinseszinseffekt über Dinge nicht einfach hinzuschmeißen, nur weil sie jetzt gerade nicht funktionieren, den kenne ich einfach. Und das war bei YouTube genau das Gleiche. Also ich wusste schon, wenn du irgendwann mal so lange, das ist die Logik der Datenreihen einfach. Ne? Du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wenn du einfach genug Daten produzierst, dass einmal ein Zufall allein schon ins Schwarze trifft. Und zwar volle Karacho. Und ich habe auf dieses Video gewartet und es kam ja dann irgendwann, aber natürlich mit Hilfe.
Das können wir uns ja dann mal anschauen. Also wie lange arbeiten wir jetzt zusammen?
Ja, seit relativ kurz, 3 Monate, glaube ich, erst.
Sowas um den
Dreh, meine ich. Ja, ich meine, es wäre, ich glaube, wir haben im Juli das erste Mal gesprochen. Und eingestiegen bin ich eigentlich erst im August. So wirklich, ja.
Ja.
Das ist jetzt 3 Monate.
Hm? Okay, drei Monate. Genau. Also wir haben uns ja da unterhalten, haben uns dann den Kanal angeschaut. Weißt du noch, was wir damals so alles besprochen haben?
Jetzt werde ich nie vergessen, tatsächlich. Ich glaube, das sind so eine der Dinge, die werde ich lange Zeit nicht vergessen. Ich wusste schon, ich bin auf dem richtigen Weg, weil niemand folgt jemandem, der auf dem YouTube-Kanal einfach den ganzen Tag, wenn es nicht interessant gewesen wäre. Du hast ja schon gesehen, ich hatte relativ viele Follower für so einen Kanal. Er war sehr tief im Aktienthema drin. 1000 Follower oder Abonnenten, wie es eigentlich ist, ne? Relativ stabile Views im 1000er, 2000er, 3000er Bereich ist für den so Nischenkanal schon relativ groß. Und du hast gesagt, was mir gefehlt hatte, sind Conversion-Videos. Und da habe ich noch nie von gehört vorher. Das gab es in meinem Wortschatz gar nicht. Also für mich war das immer klar, ich muss Leuten einfach nur lang genug Sachen erklären, dann werden sie schon sehen, der kann was. Aber das ist keine so gute Idee. Ich mache das immer noch gerne. Ich mache das immer noch gerne. Also ich streue es immer noch ein auf dem Kanal. Das schon. Weil ich das nicht als Pflicht sehe, das wäre jetzt ein bisschen sehr geschwollen, wenn ich das sagen würde, aber ich mag das einfach total gerne, Leuten Sachen zu erklären. Das ist so eine Eigenart von mir, die ich einfach schlecht ablegen kann. Und selbst wenn ich ich sage jetzt wirklich mal, klingt so ein bisschen gemein, aber ich sag mal, auf Conversion-optimierte Videos drehe, damit einfach Leute etwas sehen, damit sie kaufen sollen, selbst da erkläre ich einfach sehr viel. Ich das einfach unglaublich gerne tue. Sehr, sehr gern. Und es hilft meinen Mandanten sehr im Prozess. Und mich macht es einfach sehr glücklich, sowas zu machen. Aber es hatte immer gefehlt, wie kann ich so ein Video eigentlich aufbauen? Du musst dir vorstellen, ich habe eine Kamera angemacht, ich habe ein Skript geschrieben und das war Kraut und Rüben. Zwar didaktisch gut aufgelistet, sodass du schon verstanden hast, was ich gesagt habe. Nur entweder viel zu tief im Thema drin, die falschen Metaphern auch manchmal verwendet, und auch überhaupt keinen echten Aufbau. Dann so klassische Fehler wie, ich habe ein langes Intro gemacht, halbe Minute war meins lang, in der Spitze. Und Also ich bin immer noch selbst überrascht, dass der so viel Views gezogen hat, der Kanal, weil vieles von dem bis zu unserer Zusammenarbeit wirklich nicht gut war. Das muss ich einfach so sagen, das kann ich auch so sagen.
Ja, also wir haben es ja eingangs schon im Prinzip gespoilert. Also du hast ja jetzt über 10.000 Euro Auftragsvolumen gemacht. Ich glaube 11, wie viel war es?
11.334.
11.334 Euro. Und zwar im Oktober, also dann im dritten Monat der Zusammenarbeit.
Genau.
Ja, aber hättest du dir das am Anfang, als wir uns unterhalten haben, hättest du dir das vorstellen können, dass nach einem Jahr, wo quasi nichts passiert ist?
Nein. Ich habe sehr viel Hoffnungen da reingelegt, weil YouTube ich habe ja schon gesagt, also mir hat es einfach Spaß gemacht, diese Videos zu produzieren. Das ist immer noch so. Also YouTube ist ist ein Hobby geworden später. War vorher, hatte ich auch schon Berührungen damit. Aber als du gesagt hast, du hast im Prinzip einen Kanal, der relativ stark schon ist und da steckt viel Umsatz drin, der muss nur aktiviert werden. Und du hattest eine Prophezeiung. Hast du gemacht. Du hast gesagt, ich gebe dir 3 Monate, dann läuft das Ding. Und zwar so, wie du es dir noch nicht vorgestellt hast. War, glaube ich, so fast dein Wortlaut. Auch relativ untypisch für dich, aber du warst sehr überzeugt davon. Und es ist halt genauso eingetroffen. Es ist ganz genau das passiert, was du gesagt hast. Und das war im ersten Monat noch nicht spürbar. Ist ja normal. Einfach eine Umstellung da drin. Es fing im zweiten Monat aber schon an. Und können ja gleich mal kurz drauf eingehen, was jetzt die magische Pille gewesen ist. Das war auch sehr interessant, finde ich. Aber das ganze Coaching ist mittlerweile weg, abbezahlt durch diesen Monat jetzt im Prinzip. Ne? Also es ist einfach, hat sich einfach amortisiert. Von jetzt auf gleich. Ja. Ja. Und das Interessante daran ist jetzt auch noch, es ist ja nicht so, dass ich im September auch schon ein großes Auftragsvolumen gehabt hätte, sondern es war nur der Oktober. Wir haben angefangen zu arbeiten im August. Die ersten Ergebnisse in Form von, ich habe mehr Reichweite gehabt oder ich habe auch einfach mehr Klicks gehabt auf der Webseite, die gab es im September schon. Und ab Oktober ging es los, als wir dann angefangen haben, etwas zu implementieren, was mir wirklich einen enormen Boost gegeben hat. Ab da wurde es profitabel auf einmal. Ab da wurden Klicks nicht nur für mich, dass ich gedacht habe, okay, du machst einfach Videos, die Leute interessieren, sondern die Videos, die verdienen jetzt auch Geld. Das war ein sehr ungewöhnliches Gefühl, muss ich sagen. Weil du musst dir vorstellen, ich habe vorher immer mit Leuten sehr lange im Austausch gesessen, auch in Präsenz, so wie wir jetzt hier sitzen. Und wir haben uns lange über Details der Zusammenarbeit einfach ausgetauscht. Also wenn man mal so eine Depotberatung oder Depotbetreuung macht, dann muss man sehr, sehr viele Schritte einfach beachten dabei. Aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme dich an die Hand und wir gehen jetzt alle zum Regenbogen. Das muss sehr gut durchplant sein. Und das war so eine meiner Befürchtungen, dass es vielleicht nicht gut abbildbar ist durch einen ganz normalen Online-Vertriebsprozess. Doch, das klappt. Es klappt sehr gut sogar. Und innerhalb von einem Monat bin ich von 0 auf 10.000 gekommen. Es gab im September keine Umsätze über YouTube. Die kamen alle erst im Oktober. Das ist schon bemerkenswert.
Du hast das einfach schon so gut angeteasert, diese eine magische Sache, das, was sich geändert hat. Lass uns das gleich mal anschauen. Ja. Ich habe nur festgestellt, dein Mikrofon, das verabschiedet sich so ein bisschen und ist ein paar Zentimeter runtergewandert.
Ich merke das gar nicht. Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
Ja.
So, müsste jetzt besser sein.
Perfekt, das ging ja richtig schnell. Du kannst es noch mal ein bisschen fester drehen, dass es sich auch hält.
Das gar nicht mitgekriegt. Ich war so fixiert auf dich gerade.
Wir nutzen das einfach hier, um den Spannungsbogen mehr zu halten.
Ja. Hast du ja auch einmal nochmal gegen den Tisch gehauen.
Genau. Dann wollen wir vielleicht mal auflösen, was diese magische Wunderpille
war. Genau, die magische Wunderpille war, Trommelwirbel, ist eine Aktienanalysen gewesen. Jetzt muss ich mal ganz kurz ausholen, dass der große Vorteil meines Angebots ist es, dass ich ja selber investiere und ich nach einem ganz klaren Prozess Aktien aussuche. Und diese Aktienanalysen, die lagen ja bei mir die ganze Zeit schon rum. Jetzt kommen mehrere Besonderheiten dazu. Ich habe durch meine Kontakte in diese Szene, sage ich jetzt mal, natürlich auch viele Insider, die mich auch, ich sage jetzt nicht mit Informationen füttern, aber man tauscht sich gerne aus. Und ich kriege so die ein oder andere Information, die du jetzt vielleicht nicht ergoogeln kannst als Privatanleger, schon mal mit. Und die ist auch relativ spannend und die kann ich in diese Aktienanalysen eben mit eingliedern. Zudem habe ich eine ganz kleine Datenanalysefirma. Nicht selber, aber ich kenne da jemanden, die versorgen mich auch mit sehr, sehr, sehr interessanten Daten. Und das ist alles mit da drin. Und das habe ich schon immer benutzt, um meine Aktien selbst auszuwählen. Und diese Analysen habe ich im Prinzip nur einmal so verfasst, dass sie auch sehr hochwertig und schön aussehen, weil es, wie gesagt, mein Anspruch immer ist. Ich möchte es einfach schön haben. Ich mag einfach schöne Dinge und ich glaube, viele Menschen mögen das auch. Und die habe ich dann fertig gemacht und habe sie dann hochgeladen. Und habe dann im Prinzip im Video gesagt, ich analysiere jetzt die Aktie, aber ich kann ja nicht auf alles eingehen. Ne? Meine Aktienanalysen sind 80 Seiten lang. Klingt jetzt viel, aber es sind auch viele Grafiken und viele Bilder, die das alles nochmal schön klar machen. Und die haben wir zum Download angeboten. Und darüber kamen dann, sage ich jetzt einfach mal, Leute auf mich zu, die das angefordert haben. Und schon war man im Gespräch. Klar, einfach mal gucken, wo hakt's denn? Und ich wusste gar nicht, dass von meiner Zielgruppe einer der größten Schmerzpunkte ist, dass sie nicht genau wissen, wie man Aktien analysiert. Und das war mir gar nicht klar vorher. Und darüber wurde es nicht nur klar, sondern darüber konnte man das erste Mal dann auch rein unternehmerisch da ein Angebot draus machen, zu sagen, guck mal, ich arbeite extrem gerne mit euch zusammen, aber ich wusste ja gar nicht, wie schwer das für euch ist, Aktien wirklich auch nach einem Leitfaden auszusuchen und um wirklich sicher zu sein, was ich da vor mir habe. Das endet meistens bei der Suche bei Finanzen nett und fertig. Und das ist ja keine Grundlage für nichts. Und Leute suchen sich Aktien teilweise so aus, dass sie irgendwas recherchieren. Und zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, weil sonst wird es zu abstrakt. Du kannst ja auch, wenn du eine Einzelaktie dir angucken möchtest, wäre es ja sehr, sehr interessant für dich mal zu wissen, wie ist das Management eigentlich drauf? Was kann das Management? Und dann kannst du dir verschiedenste Artikel ausspielen lassen von Google. Jetzt gibt es aber auch PR-Abteilungen in Unternehmen. Du kannst für diese wohlwollenden Pressemitteilungen natürlich und auch Presseartikel kannst du auch bezahlen als Unternehmen, was viele auch tun. Das heißt, diese Informationen sind sowieso schon mal vorgeframed. Das ist nicht so gut. Und ich habe einen quantitativen Ansatz bei allem. Ich möchte eine gewisse Vergleichbarkeit bei Aktien haben. Ich möchte unbedingt wissen, was kann ich wirklich zahlenbasiert miteinander vergleichen. Und bei Management war das nie der Fall. Und ich komme auf den Punkt, keine Sorge. Aber es ist wirklich entscheidend. Weil es das alles nicht gab im Markt, sind diese Aktienanalysen angefragt worden. Ich habe das in den Videos zwar schon gezeigt, aber immer nur kurz angesprochen. Und jetzt ist es das erste Mal auch für Menschen wirklich gut zu sehen gewesen, wenn ich zum Beispiel das Management von SAP gegen den Durchschnitt des DAX gerechnet habe mit verschiedensten Tools. Und das ist eine hochrelevante Information, die du so eigentlich gar nicht hast. Und das stelle ich zur Verfügung. Und deswegen sind diese Aktienanalysen so begehrt. Und über diesen Prozess gab es dann eben auch Gespräche mit Menschen, die das eben haben wollten auf Dauer. Und so kam es dann zu den Abschlüssen.
Ich fasse das einmal kurz so für mich zusammen, dass ich es richtig verstanden habe. Und dann machen wir mal den Übertrag auf die Zuschauer, wie die das dann eigentlich anwenden können, diese magische Idee sozusagen. Also bei Aktien ist es ja so, das, was ich ergoogeln kann, das ist ja eigentlich schon eingepreist, weil das wissen ja alle.
Richtig.
Das heißt, wenn ich nur mit diesen Informationen handle, dann habe ich ja keinen Vorsprung. Und das, was du bietest mit deinem Ansatz ist, dass du halt eben Informationen hast, die sind dem Markt nicht so einfach zugänglich und dadurch kannst du bessere Empfehlungen geben, was sich wirklich lohnt und was sich nicht lohnt und das ist natürlich ein Riesenmehrwert.
Erstmal das. Ich weiß durch meine Weiterbildung zum Fondsmanager eben auch genau, worauf achten die großen Player im Markt. Ich habe ja nur eine Chance, am Markt zu bestehen, wenn ich weiß, wie große Big Player am Markt wirklich handeln. Mit Einzelaktien. Beim Trading ist es noch viel, viel krasser, muss man einfach sagen. Ja, ich habe dadurch einen leichten Informationsvorsprung vor anderen Privatanlegern, die im Prinzip nicht wirklich wissen, was sie da kaufen.
Und wenn wir jetzt mal den Übertrag machen auf unsere Zuschauer, was das eigentlich für sie bedeutet. Also manchmal ist es ja so, wenn man Experte in seinem Gebiet ist, dann hält man manche Dinge einfach für komplett selbstverständlich.
Ja.
Und hat dann gar nicht mehr auf dem Schirm so, oh, ihr wisst ja gar nicht, wie man Aktien im Detail analysiert und wie man an Informationen kommt, die der Markt nicht hat. Ja. Manchmal übersieht man das. Aber als Experte ist das fast selbstverständlich. Und wenn man es jetzt dann schafft, einfach das herzustellen, dass man eine gewisse Expertise hat, die in etwas verpackt, was Interessenten nachfragen, wo sie sagen, ich möchte das haben, nun dann bekommt man auf einmal auch Leads. Mhm. Und wenn man das in YouTube-Videos einstreut, dass man einfach sagt, hier ist etwas, das ist gut, das ist wertvoll, aber es ist halt nur ein Teil von dem, was ich anbiete, dann gibt man Mehrwert raus und Leute sehen deine Expertise, die verstehen, wow, krass, das ist total gut, was für eine Analyse, hätte ich mir niemals ergoogeln können.
Ja.
Aber eine Aktie reicht mir nicht.
Richtig.
Ich brauche ja 20.
Richtig, das ist dann so, der Ansatz, dann, ja.
Genau.
Das war der Ansatz, ja.
Also das heißt, man kann sagen, diese Aktienanalysen waren wirklich ein sehr, sehr cleverer Leadmagnet, der jetzt auch einfach exzellent für dich funktioniert, weil du da Nachfragen bekommst von genau den richtigen Leuten, die sich ja auch selber mit dem Thema beschäftigen wollen.
Ja.
Also das sind genau deine Wunschkunden, die auch direkt deine Expertise sehen und du weißt, wer es ist. Du hast die Kontakte dazu.
Genau. Jetzt muss man dazu eine Sache sagen. Das Video dazu muss natürlich auch entsprechend gut vorbereitet sein. Vielleicht einmal einen Insight teilen.
Oder das, bitte.
Ich habe in meiner letzten Analyse, habe ich mich leider dazu verleiten lassen, am Ende zu sagen, ob ich die Aktie jetzt selbst im Depot habe und ob ich sie selber kaufen würde. Das macht die Analyse obsolet. Und das ist mir leider auch im Schnitt nicht aufgefallen. Und ich habe es erst gemerkt, als ich gesehen habe, dass dieses Video zwar überproportional viele Views bekommen hat, auch das, was meine Analysen angeht, aber irgendwie nur 2-3 Leute sich den Leadmagnet angefordert haben, also die Analyse. Und dann habe ich mich halt schon gefragt, warum ist das eigentlich so? Weil man könnte jetzt eigentlich davon ausgehen, mehr Views, gleich mehr Anfragen. Und ja, ist auch ein Learning.
Ne? Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man sieht, der Call to Action sorgt nicht für die Conversion, also die Handlungsaufforderungen am Ende des Videos. Wenn ich sage, fordere dir die Aktienanalyse an, dann machen das Leute nicht, außer sie haben einen Bedarf.
Ja.
Und wenn man jetzt eine Analyse macht, aber das Fazit offen lässt, nicht sagt, kauf die Aktie oder kauf sie nicht, dann haben Leute einen Bedarf und sagen, ja, okay, dann muss ich mir das jetzt anschauen.
Mhm.
Und auf einmal konvertiert das gut. Wenn man jetzt aber seine Meinung dann dazu abgibt und sagt, ich würde es gerade nicht kaufen, dann ist in dem Moment der Bedarf verpufft und der Call to Action wird quasi wirkungslos. Und dann kann man 5-mal so viel Views haben und kriegt trotzdem nur ein Fünftel der Leads.
Genau, das ist auch, du hast gerade zusammengefasst, was das Problem meiner alten Videos gewesen ist. Ich habe auch diesen Call to Action in den Videos drin gehabt. Man hat es ja rechts und links gesehen, die anderen haben es auch gemacht. Und das Video hat im Prinzip alle Informationen ja schon vermittelt gehabt. Also warum sollte sich dann jemand eine Beratung antun? Ne? Das ist sehr wichtig. Das hat lange gedauert, bis ich das gelernt habe.
Ja, genau. Das ist total interessant, diese Gratwanderung zu treffen, weil, also ist sicher auch für alle Zuschauer mal interessant, wenn sie auf deinen Kanal gehen. Du hast da wirklich einen erfolgreichen Kanal aufgebaut. Du hast relativ wenige Videos, mit denen du eine relativ große Reichweite aufgebaut hast. Also das heißt, es hat ja Leute interessiert, aber konvertiert hat es nicht, weil weil was gefehlt hat. Und zwar diese Gratwanderung zwischen, ich gebe gute Informationen raus, dass Leute meine Expertise sehen, aber ich gebe nicht zu viele Informationen raus, dass ich mich überflüssig mache. Mhm. Diesen schmalen Grat zu treffen,
ja,
das ist schwer.
Ja, am Anfang dachte ich aber auch, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn du alles rausgibst. Weil ich kenne das ja von mir. Ne? Also jeder ist ja, auch Unternehmer sind ja gerne mal auf YouTube unterwegs. Und wenn ein Video einfach nicht verspricht, nicht halten kann, was es verspricht, dann verbrennt man sich sehr schnell auch mal als Gesamtkanal. Und das ist vielleicht auch ein Thema gewesen, vielleicht kommen wir da noch dazu, Optimierung von Titel und Thumbnail, die auch sehr, sehr wichtig gewesen sind für den Erfolg des Kanals. Ich habe einfach viel versprochen und dann musste es auch gehalten werden. Und so war ich lange, lange Zeit auch dann, glaube ich, im Prozess drin, gedanklich die Geschichte komplett zu erzählen. Und das liegt, glaube ich, auch einfach so in meinem Naturell, will ich sagen. Also ich überziehe gerne auch mal Beratungstermine, wenn ich das Gefühl habe, hier hat jemand noch nicht komplett alles gekriegt, was er von mir braucht. Und so war es bei YouTube-Videos dann wahrscheinlich genauso für eine lange Zeit.
Auch ein guter Punkt. Also es gibt ja nicht nur diese eine Gratwanderung aus, ich muss genügend Informationen rausgeben, aber nicht zu viel, sondern auch die nächste, ich muss halten, was ich verspreche.
Genau.
Wenn ich jetzt möchte, dass viele Leute auf mein Video klicken, dann brauche ich natürlich interessante Titel, ich brauche interessante Thumbnails, die halt auch einen großen Wert versprechen, weil man ist ja in einer Konkurrenzsituation. Es gibt ja andere Videos, die versprechen auch viel.
Ja.
Das heißt, da muss ich ja die Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn ich die jetzt enttäuschen würde, wenn ich regelmäßig nicht liefere, was ich verspreche, und dann verbrenne ich mir meine Community. Zuschauer wissen ja dann, hier wird nicht geliefert und dann klicken sie nicht mehr auf die Videos, egal wie interessant sie sind. Die Views gehen runter. Das heißt, man darf kein Clickbait betreiben, also falsche Versprechungen.
Ja.
Und das ist die nächste Gratwanderung, die parallel auch getroffen werden muss.
Ja, und ich kenne einen Kanal, ich sage natürlich jetzt nicht welchen, ich diffamiere hier keinen, aber ich war auf einem Kanal unterwegs und einem, der entfernt auch damit zu tun hat, so ein bisschen auch in meiner Nische unterwegs ist. Und da waren die Titel und die Thumbnails auch mal sehr reißerig und hat mich aber auch sehr neugierig gemacht. Und hat aber nie geliefert. Hat einfach nie geliefert und es hat dann auch einfach dafür gesorgt, dass ich den Kanal nicht mehr weiter gefolgt bin. Und wenn ich mir den Kanal heute noch mal anschaue, dann ist der von mehreren tausend Views runter auf wenige hundert. Weil es immer noch derselbe Prozess ist. Also klasse Thumbnails, klasse Titel, aber das Video liefert nicht.
Es ist wirklich interessant, was diese kleinen Feinheiten ausmachen, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht.
Ja. Es klingt aber jetzt auch sehr kompliziert, muss ich sagen. Also es ist ja nicht so, dass YouTube jetzt deswegen so schwer ist, aber was muss man einfach mal verstanden haben? Das ist ja das Ding bei vielen Dingen. Aktien ist auch nichts Schweres, wenn man es mal komplett durchsystematisiert hat, ja, vor allem.
So ist es immer. Ich meine, wenn man weiß, wie es geht, ist es leicht.
Ja, aber das soll jetzt nicht abschrecken, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben. Also ich kann nur empfehlen, jedem, der das jetzt hört, also YouTube ist der Gamechanger gewesen. Ich kriege alle meine Leads über YouTube. Auch alle Mandanten, die jetzt kommen. Wir haben zwar TikTok, Instagram auch nebenher laufen. Ich recycle da gerne ein paar Sachen, aber das ist ich weiß gar nicht, warum ich das mit TikTok noch mache. Eigentlich fühle ich mich da gar nicht so wohl. Aber bei Instagram entstehen immer schöne Gespräche auch. Weil viele von meinen Mandanten, viele von meinen Kunden und auch Interessenten, die sind eben auch noch da mit uns verknüpft und mit mir verknüpft. Und man schreibt sich gerne mal so ein bisschen hin und her. Diesen Austausch hat man natürlich leider mit YouTube nicht. Und das ist der Grund, warum ich das noch nebenbei laufen lasse.
Das ist ohnehin eine extrem gute Ergänzung. Mhm. Also YouTube hat ja extrem viele Vorteile, eben dass man und einen Nachteil, das ist genau die Achillesferse. Also die Vorteile sind natürlich, dass ich lange Zeit habe, mein Angebot zu erklären. Ich kann Expertise gut zeigen, Leute verstehen mein Angebot besser. Das ist super. Das ist super in vielerlei Hinsicht. Man wird entdeckt, man wird gefunden. Das ist die zweitgrößte Suchmaschine, ist mit Google verknüpft. Also alle diese Vorteile. Aber ich sehe nicht, wer meine Zuschauer sind. Ich kann nicht direkt mit ihnen interagieren. Und darum ist diese Kombination aus YouTube und Instagram oder Facebook oder LinkedIn, je nachdem, wo die Zielgruppe ist, ist es mega, weil auf Instagram zum Beispiel sind Follower automatisch Leads. Ich kann sie direkt kontaktieren und gerade wenn man beides macht, super Kombination.
Sollte ich mal anfangen mit? Habe ich noch nicht gemacht. Also ich kenne einen anderen Kollegen, der macht das genauso. Der macht auch, also der schreibt alle Follower bei Instagram direkt an. Dadurch, dass ich durch mehrere Videos, die zuletzt ein bisschen besser funktioniert haben auf Instagram, jetzt sehr viele Anfragen gekriegt habe oder viele Follower gekriegt habe, habe ich das gar nicht geschafft, das alles da mal zu implementieren. Das wäre der nächste Schritt definitiv für mich. Aber ich finde es auch schade, weil bei YouTube gab es ja mal diese Funktion. Also ich erinnere mich, dass das bis 2018 möglich gewesen ist, Leute direkt anzuschreiben. Weißt du, warum man das geändert hat?
Ich glaube, viele Leute haben es nicht genutzt.
Schade also,
ist. Es ist extrem schade für Business.
Ja.
Also gerade damals, 2017, habe ich mit YouTube angefangen. Da war, also das gab kaum Unternehmen, die YouTube da wirklich genutzt haben. Also 2019 haben wir dann mit der Beratung angefangen und haben damals manuell alle Bildungskanäle gecrawlt, also uns angeschaut, wow, wer hat ein Coaching-Offer und einen YouTube-Kanal. Und es waren circa 2000 Leute, 2019. Also mehr haben wir einfach nicht gefunden. Kann sein, dass es noch ein paar mehr gab, aber nicht viele. Und also jetzt hat sich das natürlich gewandelt, weil also ich meine, immer mehr Leute verstehen, wie gut YouTube einfach ist, um gute Leads zu gewinnen.
Ja, 2000 Kanäle manuell.
Ja.
Boah, da brauchst du aber viele Nikotin-Kaugummis.
Ja, wow. Es ist, ja.
Aber das ist eine Arbeit.
Ist in der Tat Fleißarbeit.
Wahnsinn.
Gut, die Mühe muss man sich einmal machen, dann
ja,
hat man,
ja, klar,
hat man seine Leads.
Das ist trotzdem, ich glaube, das klingt so wenig, aber das ist schon gigantisch. Ich weiß, dass ich kann mich erinnern, ganz am Anfang habe ich mal Adressen recherchiert für ein anderes Angebot und habe schon bei für 100 Adressen ewig lang gebraucht. Also 2000 ist
es gibt
eine Hausmarke.
Definitiv spaßigere Sachen. Ja, die Sache war die, also damals 2019, ich habe ja selber einen YouTube-Kanal aufgebaut, der recht viel Reichweite hatte. Und 2019 wusste ich halt, wie baut man YouTube-Kanäle auf, also wie kriegt man mehr Reichweite auf die. Was ich da noch nicht so wusste damals ist, wie systematisiert man den Kanal so, dass er einfach Leads ab den ersten Videos bringt. Also das Wissen, das kam ja erst 2022 ungefähr, dass ich das so richtig verstanden und systematisiert habe. Darum konnten wir das damals für uns gar nicht nutzen. Also YouTube wäre für uns gar keine gute Akquise-Möglichkeit gewesen, weil wir haben damals Leuten geholfen, die einen etablierten Kanal mit Reichweite hatten, dass der einfach schneller wächst. Ja, und dann musste eine andere Akquise her und die war halt manuell und das ist ganz schön ätzend.
Ja, das ist es. Und das hatte ich auch damals zu dir gesagt, ich glaube, in unserem ersten Gespräch, dass ich so sehr an YouTube glaube, weil das für mich eine Möglichkeit ist, die richtigen Leute zu adressieren und auch einfach auf mich aufmerksam zu machen. Und aber weil das ein Weg ist, der mir Spaß gemacht hat, habe ich ja schon mal gesagt. Also Videos schneiden, ja, es gibt Schöneres, aber das Video drehen und das Video planen vor allem und ich dann sehe, was am Ende draus geworden ist und die funktionieren dann auch, die Videos, das ist einfach schön. Das ist ein Hobby gewesen, das dann jetzt eben monetarisiert worden ist. Und deswegen bin ich froh, dass ich nicht 2000 Adressen raussuchen muss.
Ja, dann lass uns da gerne nochmal zurückkommen.
Ja,
also gerne. Das heißt, im dritten Monat haben dann wirklich alle diese Puzzlesteine ineinander gegriffen, im dritten Monat der Zusammenarbeit. Also das heißt, Titel, Thumbnails, die Videostruktur, der Leadmagnet. Und dann hast du da zum ersten Mal über 10.000 Euro gemacht, eben genau. Diese 11.334.
Ja, genau. Ich kann auch nicht genau sagen, welche Teile jetzt genau ineinander greifen, weil dafür ist die Datenlage noch zu jung. Also ich muss erst noch ein bisschen selber schauen, wo sind jetzt die wirklich signifikanten Ergebnisse da drin. Aber es muss ja, offensichtlich ist was richtig gelaufen.
Absolut. Und was mich da interessieren würde, ist, wie hat sich das angefühlt? So, wie hat sich das angefühlt, dass zum ersten Mal wirklich Anfragen reinkommen, dass nach dem Jahr, das du da schon reingesteckt hast, dass es dann auf einmal läuft, dass die Leute einfach Bock haben auf eine Zusammenarbeit?
Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja vorher schon offline Geld verdient. Ich glaube, das wäre noch mal extremer gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich baue ein Business von null an und mühe mich dann 2 Jahre ab und habe dann den ersten. Ich glaube, das Gefühl ist noch mal eine Steigerung. Trotzdem war mein Ziel ja schon lange, es auch endlich im Online-Marketing zu schaffen, wirklich auch systematisiert unternehmerisch Kunden auf mich aufmerksam zu machen, also wirklich Kunden zu gewinnen. So, und der erste, der dann reinkam, war ein Bestandskontakt, sag ich mal, den ich hatte. Also wir haben immer mal wieder über eine Zusammenarbeit philosophiert, aber ich habe ihn nie abgeschlossen. Und jetzt kommt die zweite entscheidende Änderung hinein. Wir haben ein Live-Q&A eingeführt. Das war auch deine Idee. Das war auch eine deiner ersten Ideen, die du hattest. Und in diesem Live-Q&A war dann ein Privatier mit drin, mit dem ich schon länger ein bisschen flüchtig Kontakt hatte. Und ich wusste auch, dass er schon Interesse hat, in Richtung Aktien mal was zu machen, mit einem relativ großen Budget. Und durch das Live-Q&A ist es dann dazu gekommen, dass wir uns sehr intensiv darüber ausgetauscht haben. Und er war im Prinzip der Erste, mit dem ich dann den Abschluss gemacht habe. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob das der Erste war, der über YouTube kam. Aber beim Zweiten war das genauso. Und deswegen hat sich der Zweite auch deutlich besser angefühlt, muss ich sagen. Und das Gefühl war schon, ich sage jetzt nicht, ich habe jetzt hier die Matrix geknackt oder sowas. Das ist nicht. Aber es ist schon interessant, dass ich jetzt weiß, da gibt es einen Algorithmus, der für mich im Prinzip auf die Suche geht nach geeigneten Menschen, die Lust haben, mit mir zusammen diese Reise zu machen, vom schon guten Vermögen zu vielleicht wirklich sehr großem Vermögen. Und da bin ich einfach froh, dass es wirklich klappt, weil ich wollte das immer über YouTube machen.
Ja.
Und das war schon schön. So, ich will jetzt nicht sagen, man gewöhnt sich fast schon dran. Das nicht, aber ich muss halt jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht versuche, da in irgendeiner Form am Rad zu drehen, sage ich jetzt mal. Dass ich jetzt wirklich sage, ich stelle jetzt alles zurück und mache jetzt nur noch YouTube. Weil ich glaube auch die Sachen, die ich drumherum gemacht habe, Instagram, vielleicht auch TikTok in Klammern. Man weiß nie, wie die Customer Journey wirklich genau ausgesehen hat. Also viele sagen schon, sind über YouTube auf mich aufmerksam geworden, aber vielleicht gab es auch den ein oder anderen Impuls von einer anderen Plattform. Dass ich das jetzt nicht komplett zurückfahre, weil das Risiko ist zu groß. Ja. Wie du schon gesagt hast, die Ergänzung von beidem ist super und damit komme ich auch sehr gut klar aktuell.
Ja.
Aber es war klasse. Also die ersten Kunden waren schön. Und auch jetzt, was gut ist, sie sind, ich sag jetzt mal, vorgebildet. Ohne dass ich jetzt irgendwie sagen will, Kunden, die auf meinem Kanal sind ungebildet. Das ist ja gar nicht der Fall. Aber sie wissen so ähnlich, also sie wissen, wie ich ticke, weil ich ja schon gesagt habe, mein Ansatz, an den Aktienmarkt ranzugehen, ist ein nicht komplett anderer, aber hat einen anderen Schwerpunkt, hat einen anderen Einschlag. Ich gucke auf viele Dinge nicht aufgrund meines Backgrounds und ich achte auf andere Dinge aufgrund meines Studiums. Und Leute wissen das schon, wenn sie mit mir zusammenarbeiten. Also sie wissen auch, dass ich denen jetzt nicht sage, kauf einfach alles unter KGV 10, weil dann kriege ich nur Müll ins Depot. Absolut. Ne? Und die wissen auch, dass eine Aktie mit KGV 80, die Ferrari, die ich schon seit Ewigkeiten halte, dass das nicht schlimm ist, wenn eine Aktie mal sehr hoch bewertet ist, weil die können da reinwachsen. Und das sind Dinge, die immer wieder in den Calls dann auch durchgegangen werden, in den Beratungsgesprächen. Leute wissen das schon. Ich muss da nicht so viel, ich sag mal, ich muss nicht so viel arbeiten an so einem Mindset-Shift, weil mein Ansatz ist nun mal ein bisschen anders. Er ist zwar überdurchschnittlich erfolgreich seit 6 Jahren, aber hat natürlich dann, wie bei allem, was man anders macht, immer so ein bisschen einen Rattenschwanz hinterher, dass Leute erstmal sagen, oh nee, das kann ja nicht funktionieren.
Mhm.
Und das ist mehr aufgelöst, würde ich sagen. Dadurch, dass YouTube da für mich eben schon Leute, ja, vorbildet, also wie ich das mache im Prinzip. Ne? Also sie sind nicht so der Idee nicht so abgeneigt, nicht zu diversifizieren, sondern zu konzentrieren. Und das ist ja schon ein ganz unterschiedlicher Ansatz zu allem, was man so in Privatanlegerbüchern liest. Ne?
Ja, genau. Das ist sehr interessant, weil bei uns ist es ja ähnlich. Wir bauen ja auch keine YouTube-Kanäle, genau. Sondern wir bauen YouTube-Funnel.
Ja.
Das ist ja nichts, was es irgendwo im Markt gibt, weil also das habe ich mir ja ausgedacht.
Mhm.
So, das kommt ja von mir.
Richtig.
Also, was Conversion-Videos sind, also Conversion-YouTube-Videos, das gibt's ja nicht. Das habe ich mir ja ausgedacht und das geprägt als Begriff oder Community-Videos, die Reichweite-Videos. Und wenn man das, also wenn wir jetzt den Transfer auf die Zuschauer machen, wenn man einfach einen Ansatz hat, der anders ist, was nicht einfach so der Marktdurchschnitt ist, sondern wenn man sich eigene Gedanken gemacht hat, was gefunden hat, was richtig gut funktioniert, das in einem Beratungsgespräch zu vermitteln, schwierig. Das braucht viel Zeit.
Ja. Ja. Ja.
Aber wenn Zuschauer sich einfach dann von selbst damit beschäftigen können, und dann einfach schon mal 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden in Summe deine Videos geschaut haben. Oder Tage.
Mhm. Ja.
Wenn man es aufsummiert. Dann sind die Beratungsgespräche natürlich nochmal ganz anders.
Mhm.
Ist es dann bei dir stellenweise auch so, dass Leute einfach mit dir arbeiten wollen?
Ja. Ja. Das war einer der ersten Dinge, die ich, glaube ich, euch auch zurückgemeldet hatte, als es dann die ersten Eintragungen gegeben hatte nach den Aktienanalysen, dass ich Leute angerufen habe und die haben eigentlich darauf gewartet, dass ich mich mal melde. Also die waren, das war jetzt kein Vertrieb wie am Telefon, dass ich versuche, Leute da reinzuquatschen. Das ist sowieso, entspricht auch gar nicht meinem Naturell. Also ich bin leider ein sehr schlechter Vertriebler, weil ich nicht so gerne Leuten irgendwas aufquatsche, was sie nicht möchten. Das gefällt mir nicht. Das will ich auch selber nicht. Mhm. Und ich hatte diesen Einwand schon, muss ich sagen, gegenüber mir selbst, diesen Lead-Magnet zu benutzen und dann Leute anzurufen. Aber es hat sich herausgestellt, sehr dankbar natürlich. Auch der erste Mensch, den ich angerufen hatte danach, der erste Interessent ist direkt Kunde geworden und ist heute einer, mit dem ich am meisten Spaß habe in der Beratung, weil wir uns auch zwischenmenschlich einfach unglaublich gut ergänzen. Ich als Barcelona-Fan, er ist Real Madrid-Fan, wir haben da immer was zu lachen. In letzter Zeit habe ich ein bisschen mehr zu lachen in der Liga, aber ich weiß, Fußball ist nicht dein Ding. Aber trotzdem, es ist interessant, auf welche Menschen man stößt, wenn man das einfach mal systematisiert und dann auch mal nachhört, was sind denn die Probleme? Und was war eigentlich nochmal die Frage?
Gute Frage, aber wir halten einfach mal das Zwischenfazit fest. Also deine Videos machen im Prinzip den Vertrieb, dass du es kaum noch machen musst.
Ganz genau. Genau, du hast gefragt, ob das ob Leute sich freuen, wenn ich oder ob die irgendwie positiv schon mal vorgeframed sind, sage ich jetzt mal so. Ja, sind sie. Also ich hatte die Erfahrung gemacht mit den ersten beiden, die ich dann angerufen hatte, die hatten also ich kann das Gespräch nicht komplett wiedergeben, aber es war ungefähr so. Du hast doch die Aktienanalyse runtergeladen, wie war das denn? Wir machen das jetzt alles ganz neu. Hat dir das gefallen? Hat dir das weitergeholfen? Ja, gefällt mir wirklich gut. Wenn ich sie dann schon am Telefon habe und los ging's. Und das war zweimal genau dasselbe Gespräch, also interessanterweise. Und da habe ich dann gemerkt, jetzt hast du wirklich was gefunden, was funktioniert. Also erstmal finden die Leute diese Aktienanalyse schon extrem hilfreich. Das ja mein Anspruch war. Also ich wollte immer was geben, deswegen war der YouTube-Kanal, glaube ich, auch immer so conversion-schwach, weil ich Leute einfach unterstützen wollte damit. Und ich habe dann auch mit der Analyse Leuten was gegeben, was sie wirklich gebraucht haben. Und dass sie dann gesagt haben, ich bin froh, dass du anrufst, ist natürlich sehr wohltuend, wenn du gerade eigentlich glaubst, du störst Leute jetzt gerade zum Beispiel irgendwo und jetzt, oh nee, die Analyse war toll, aber dich brauche ich jetzt nicht. Ist nie vorgekommen, interessanterweise. Also nie. Das einzige Gespräch in der Richtung war mal, hat sich ein Elfjähriger, glaube ich, so eine Analyse runtergeladen. Und das war ein ganz, ganz, ganz wildes Gespräch.
Das ist ungewöhnlich.
Das ist sehr ungewöhnlich.
Wie viele Elfjährige hast du normalerweise im Vertriebsprozess? Passiert eigentlich nicht, oder?
Nein, aber ich schätze immer auf 11. Die Stimme war sehr hoch und es war keine weibliche Stimme.
Ja. Das kann man natürlich nie verhindern beim Soap-Marketing, dass ab und zu auch mal die falsche Person dabei ist, aber in der Regel sind es keine 11 Jahre.
Aber interessante Interessen mit 11 Jahren, finde ich.
Ja, der nächste Warren Buffett möglicherweise.
Vielleicht wird er sich dann irgendwann mal daran erinnern. Ich habe mit dem, der hier gerade bei Logical Lemon sitzt, so ein richtig weirdes Gespräch gehabt.
Ja.
Und deswegen, da habe ich dann Gas gegeben.
Möglicherweise ist das so.
Ja.
Wollen wir vielleicht nochmal darauf eingehen, was waren denn so für dich noch so große Game Changer, abgesehen von der Aktienanalyse, die wir uns angeschaut haben und diesem Spagat zwischen schon gutes Wissen rausgeben, aber halt nicht alles, dass man auch noch die Anfragen bekommt. Was würdest du sagen, waren noch so Goldnuggets, die du jetzt einfach weitergeben kannst? Das waren eigentlich die Gamechanger, kann man das so sagen?
Ja, schon. Also einer der großen Gamechanger war auch das Q&A. Wie ich gesagt habe, ich kann das jetzt nicht komplett beantworten, weil der erste Monat, wo ich das jetzt wirklich auch messen kann, ist ja der Monat, in dem es jetzt durch die Decke geht. Jetzt geht's schon weiter, auch jetzt gerade im November bin ich schon sehr, sehr nah wieder dran an dieser Zahl. Jetzt, ja, ich weiß.
Jetzt, den 8.
Jetzt schon wieder sehr nah dran, aber deswegen guckte ich gerade so, ich kann es noch nicht genau sagen, weil im Moment muss ich das vorstellen, es prallen Ergebnisse auf mich ein und ich bin gerade so ein bisschen am Ordnen. Was kann davon jetzt wirklich einem Ereignis zugeordnet werden? Ganz klar, der Leadmagnet war der Türöffner für alles. Ich weiß noch nicht, wie viel davon auch das Live-Q&A einen Einfluss hatte. Auch das hat, doch bei einem weiß ich es, der ist übers Live-Q&A auch mit dabei gewesen, aber sein Opening in den Funnel war ein ganz spezifisches Video, das ich jetzt aber auch dadurch auch mal ganz klar identifizieren konnte. Das würde ich vielleicht mitgeben. Also wenn die Zuschauer YouTube nutzen, sollten sie definitiv auch ihre Interessenten später fragen, welche Videos waren das, die besonders im Gedächtnis geblieben sind. Also was war das Video, wo du wirklich gesagt hast, okay, das ist jetzt, da hat er was gesagt, das ist so interessant, vielleicht kann er mir wirklich bei einem Problem helfen, das ich habe. Und die bin ich gerade noch systematisch am Aussortieren. Die sind ja später mal interessant für Retargeting oder Ähnliches. Deswegen kann ich noch keine spezifische Antwort darauf geben, weil noch ist mir die Datenmenge zu klein, dass ich einfach noch dieses Zufallsrisiko drin habe. Aber das ist was ich definitiv mitgeben würde. Also sucht euch die Videos raus, die später die Interessenten und die Anfragen bringen.
Definitiv. Auch ein sehr wichtiges Goldnugget. Wenn man es mal gehört hat, dann ist es so offensichtlich.
Ja.
Weil man das auf verschiedene Arten einsetzen kann. Retargeting ist eine Option. Also das heißt, man schaltet Werbung auf die Videos, von denen man weiß, dass sie nachweislich überdurchschnittlich gut funktionieren.
Genau.
Weil die bringen ja dann einfach mehr Kunden. Man kann das auch nutzen, um YouTube-interne Funnel zu bauen, also ein reichweitestarkes Video, dann einfach nutzen, das dann auf das nächste Video pitcht, das dann wiederum gut konvertiert.
Ja.
Und also es gibt verschiedene Wege, wie man das einbauen kann. Auch im Vertrieb funktioniert das.
Mir fällt noch eine Sache ein, die wirklich ganz, ganz wichtig ist. Aber da gehen wir jetzt auf eine Metaebene. Also ich bin leider jemand, der, wenn er Sachen einmal angefangen hat, sehr ehrgeizig ist und dann versucht, immer das nächste Ding darüber zu setzen. Das liegt leider auch beim Naturell. Das wird heute irgendwie mein Lieblingswort sein. Wo ich das habe ich von dir übrigens. Ich habe das vorher nie so wirklich benutzt, aber du sagst das auch relativ gerne. Und ich mag das einfach, das Wort. Du musst mich häufig bremsen. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Also in unseren Austauschen bremst du mich sehr häufig, dass ich nicht versuche, rechts und links wieder neue Baustellen aufzumachen, um halt zu gucken, wie weit kann ich jetzt das Ganze noch, also wie kann ich noch mehr Leute auf mich aufmerksam machen oder wie kann ich noch mehr unternehmerisch wachsen? Weil ich habe ein ganz klares, ganz, ganz klares Ziel. Ich hätte gerne 3 Mitarbeiter und ich möchte meinen Sitz jetzt, der schon schön liegt, verlegen in so einen schönen Altbau. Und wirklich so eine klassische VV vielleicht irgendwann drumherum bauen. Das ist ein ganz festes Ziel von mir. Und ich glaube, ich bin dann leider immer ein bisschen sehr ungebremst bei sowas. Also ich mag Dinge, die funktionieren, aber ich mag Dinge, die noch besser funktionieren. Oder falls du das A-Team kennst, da gab es ja immer einen, der hat immer gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und hat dann so eine Zigarre angemacht und hat sich eins gegrenzt. Also kann man mich dann auch, glaube ich, immer so ein bisschen vorstellen, wenn so Sachen, ich was ausgetüffelt habe und es klappt, bin ich leider immer sehr engagiert, das dann auch wirklich mich sehr darin zu verlieren. Und du holst mich sehr gerne zurück und sagst, mach Dinge nicht unbedingt noch komplizierter oder blas sie unendlich auf und mach irgendwelche Nebenkriegsschauplätze auf, sondern konzentriere dich auf das, was funktioniert, weil es ist unglaublich schwer, Dinge zu finden, die mal funktionieren. Kann ich ja sagen, aus Erfahrung. Ne? Ich habe ja extrem viel ausprobiert vor unserer Zusammenarbeit. Und jetzt was gefunden, was klappt. Und dann fing ich aber schon wieder an mit verschiedensten anderen Ideen, die offensichtlich nicht funktionieren können.
Jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir das auch wieder ein. Also normalerweise sehen wir uns ja nicht im echten Leben, sondern in Zoom. Und in vielen der Gesprächen ist dann so, hey, das funktioniert super, ich habe eine neue Idee, die ist was ganz anderes.
Ja. Das ist leider schon war immer schon so ein Ding von mir.
An sich ja auch eine gute Sache. Es ist gut, viele Ideen zu haben, aber manchmal ist es halt dann schwer, aus der eigenen Perspektive jetzt zu bewerten, ist das denn jetzt wirklich der nächste sinnvolle Schritt?
Das ist übrigens, weil du das gerade sagst, eine der größten Benefits in der Zusammenarbeit mit dir und mit Logical Lemon. Ich weiß nicht, ich weiß, es geht anderen Leuten auch so, aber ich bin leider jemand, der ist sehr betriebsblind. Das habe ich auch schon ein paar Mal in unseren Gesprächen gesagt. Ich sehe leider häufig meine eigenen, ich würde nicht sagen, ich sehe meine Fehler nicht, aber ich sehe in den Ideen, die ich habe, die Obstacles nicht, die dahinter stecken. Also diese ganz, ganz offensichtlichen Hürden. Und du sagst immer, welches Problem lösen wir denn damit? Das ist das, was mir im Prinzip, das meine ich mit, du holst mich zurück. Ich baue mir Probleme, wo keine sind, weil ich vielleicht einfach zu sehr das Ganze will. Das ist, Gott sei Dank kriege ich das bei meinen Mandanten. Ist das nicht so? Witzigerweise. Also da bin ich immer extrem straight und sehr klar und da produzieren wir auch einfach sehr tolle Ergebnisse. Das funktioniert sehr gut. Aber auf dieser Ebene, wenn es um mich selbst geht und um das Business, da ist das wieder ganz anders, auch bei YouTube. Ich kann mich erinnern an ein Video, das war eine der ersten Videos, als wir die ersten YouTube-Live-Calls gemacht haben. Wollte ich auch wieder einen Nebenkriegsplatz aufmachen mit einem Podcast, wo du gesagt hast, was ist das für ein Problem, das du jetzt löst? Ich hätte ihn gern gemacht, ja, würde es immer noch gern machen, aber du hast vollkommen recht, es ist verschwendete Zeit, weil im Prinzip hätte ich dann über Themen gesprochen mit relativ wenig Produktionsaufwand, aber dann hier das alte Problem wieder geschaffen. Ich hätte nur Informationen rausgegeben, die zu nichts führen.
Ja. Ja, genau. Also ich glaube, dieses Thema Betriebsblindheit ist relativ normal. In seinem Expertengebiet ist es ja so. Also du hast ja schon hunderte Aktien analysiert und deine Kunden fragen dich immer wieder dieselben Sachen. Bei mir ist es auch so, wir haben ja schon hunderte Businesses begleitet. Und dann sieht man ja irgendwann als Experte, ja klar, das sind die nächsten Schritte. Ja. Wenn man jetzt diese Abzweigung nimmt, das führt zu den Problemen, weil da kenne ich 20 Leute, die haben das gemacht, das hat nie funktioniert. Aber man selber, wenn man in der Situation ist, kann es ja gar nicht wissen, weil man macht das gerade zum ersten Mal.
Ja.
Und also einfach da den Blick von außen, der dann einfach nochmal sagt so, hey, das funktioniert nicht, das haben schon viele gemacht. Du kannst auch auf die heiße Herdplatte fassen, wenn du möchtest, aber du wirst dich darin verbrennen.
Ja.
Ja, das ist sehr wertvoll. Ich glaube, das kennen eigentlich alle Experten, wenn sie sich mal überlegen, so, ja klar, bei meinen Kunden sehe ich immer die Probleme, weil man die schon dutzende Male oder hunderte Male gelöst hat.
Ja, also die Folgen davon sind ja weitreichend. Also stell dir vor, ich würde jetzt ewig lange in die falsche Richtung operieren. Und du würdest mir nicht sagen, hier guck mal, du löst dir kein Problem, sondern du schaffst die Probleme. Das färbt ja dann auch ab auf meine Kunden. Weil ich bin ja dann so sehr verkopft, weil vielleicht Ergebnisse nicht mehr da sind. Nicht bei meinen Kunden, sondern in meinem Unternehmen selbst, dass ich das vielleicht übertrage auf die Arbeit mit Kunden. Hm. So, das soll ja nicht sein. Das sollte keinem passieren. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Und deswegen ist es eine der größten Learnings für mich gewesen, Dinge, die ich ab jetzt ändern möchte, nur noch problembasiert zu ändern. Was interessant ist, weil so würde ich ja auch an Aktien rangehen eigentlich. So untersuche ich ja auch Unternehmen darauf, ob sie in der Zukunft eher Erträge oder eher Risiken birgen. Und das aufs Unternehmertum übertragen, war nicht immer offensichtlich für mich, muss ich sagen. Was total interessant ist. Deswegen sage ich Betriebsblend. Ich mache es für mich selbst immer total in diesen Analysen, auch mit Kunden. Aber wenn es um mein eigenes Unternehmen ging oder um die eigene strategische Ausrichtung, war das oft so, dass ich genau diese Fehler gemacht habe, die ich bei Unternehmen sehe, dessen Aktien ich nicht kaufen würde. Und da musste ich mir überlegen, ich kam dann oft zu dem Punkt zu sagen, ich würde meine eigene Aktie nicht kaufen. Das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich gar nicht gut an. Und umso wertvoller ist so ein Inhalt. Also wirklich so eine ganz, ganz knallharte Reflexion teilweise auch von dem, dass du dann wirklich nur sagst, welches Problem löst du mit dieser Frage? Und es ist dann auch sehr wertvoll, dass man Leute auch mal auflaufen lässt. Dass man sagt, ich kann es dir nicht sagen. Es tut mir leid. Du hast vollkommen recht. Das sind die besten Mehrwerte.
Ja, fühlt sich vielleicht nicht gut an in dem Moment, aber es ist halt der richtige Weg dann.
Ja, ich würde nicht mal sagen, dass es nicht gut anfühlt, weil diese Unsicherheit fühlt sich nicht gut an. Mhm. Dass du dann sagst, es ist ein Problem, dass du das Problem siehst, das fühlt sich gut an. Mhm. Das muss man ein bisschen zu Ende denken an der Stelle, ne? Weil diese Unsicherheit, mit der du da eine Idee hast, die ist nicht gut. Das ist bei YouTube ja dasselbe, wenn ich eine Videoidee habe und ich weiß aber nicht, soll ich die jetzt umsetzen oder nicht. Das ist eigentlich ein größerer Pain, als wenn dir am Ende jemand sagt, du hast jetzt 3 Stunden Video Aufnahmezeit für die Tonne. Klar, ist auch nicht schön, aber der Backlash daraus wäre viel größer, wenn ich hier offensichtlich ein Video produziere, das mir so sehr schaden würde, dass alles, was ich vorher aufgebaut habe, für die Tonne gewesen wäre. Jetzt war es bei meinen Ideen nie so weit. Ne? So weit war das ja nie. Es waren ja eigentlich immer marginale Dinge. So ein Podcast nebenher aufzubauen, ist ja jetzt nichts, was mir geschadet hätte. Aber es wäre einfach eine Fehloptimierung gewesen. Und das ist wichtig. Das war eine der wichtigen Learnings. Und deswegen frage ich dich auch immer so viel in den Calls. Ja, es ist wichtig, dass ich diese Reflexion habe.
Ja, genau so geht es ja auch am besten voran.
Ja.
Viel fragen und umsetzen.
Richtig.
Gibt es, also leider ist heute ein bisschen dicht getaktet, ich habe, also direkt ist ja dann der Anschlusstermin. Gibt es vielleicht noch zum Abschluss irgendwas, was du den Zuschauern mitgeben möchtest, irgendwelche Erkenntnisse, irgendwas zur Zusammenarbeit, wo du sagst, das ist mir im Gedächtnis geblieben, das wollte ich einfach nochmal teilen?
Oh ja, ich habe ja hauptsächlich gekauft wegen dir, muss man einfach so sagen. Ich habe dich gesehen bei Ben im Podcast, ich kannte dich vorher auch so ein bisschen. Was ich nicht wusste, ist, was für ein Team dahinter, was da noch an Kompetenz dahinter steht. Also du hast einen fantastischen Videocoach in Fenja und meine letzten 3 YouTube-Videos belegen das ganz klar. Da habe ich erstmal angefangen und sie hat optimiert und nach der Optimierung waren meine Views fast verzehnfacht in einem Video, was schon Wahnsinn. Wirklich, wirklich, wirklich viel ist. Ja.
Wahnsinn.
Das ja. war schon echt gut. Und dann hast du eine sehr fähige Geschäftsführerin, die unglaublich, also Aileen ist wirklich, wirklich fantastisch, die mir noch mal einen anderen Blick auf verschiedene operative Dinge gibt. Gerade auch, was an Zeitaufteilung angeht. Ne? Ich habe natürlich jetzt auch dadurch viele zeitliche Probleme einfach durchs Fulfillment. Ne? Ich muss natürlich ein paar Sachen zurückschieben. Beispielsweise Marketing einfach 2, 3 Gänge zurückschalten. Erstmal, weil ich auch einfach für mich einen Rhythmus finden muss, wie ich jetzt mit dem Fulfillment alles schaffen kann. Ich habe lieber 2, 3 Leads weniger als einen unzufriedenen Kunden. Ganz klar. Also das ist ja das, könnte ich nicht, ne? Und das sind jetzt so Probleme, die muss ich jetzt angehen. Und da ist Aileen ein Meister da drin, sowas zu lösen. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass es die auch noch gibt, die beiden.
Ja, vielen Dank. Also definitiv. Fenja kann ich, ja. Also ich bekomme es ja von so vielen Kunden mit, die einfach komplett begeistert sind. Also viele Leute sind dann auch immer überrascht, wie intensiv der Support ist. Ja. Also dass da wirklich alles gefeedbackt wird, alle Skripte, jedes Video angeschaut wird, nachträglich gefixt wird. Wie war das für dich? War das für dich auch überraschend?
Ja, ein Aspekt war für mich sehr überraschend. Also als wir uns unterhalten haben, wusste ich nicht, dass ihr auch im Prinzip diese ganze, dieses unternehmerisches Coaching auch noch dahinter ist. Also Strategie, Marketing und also ich hatte am Anfang, das vielleicht ist noch relativ interessant, falls du die 2 Minuten gerade noch hast, so ein bisschen Bedenken schon, ich mache jetzt dann viel YouTube, aber ich hatte ja immer noch leichte Marketingprobleme, sage ich mal so. Und ich war dann schon, dachte dann, okay, jetzt hast du einen großen Invest in YouTube gesetzt, also muss das jetzt auch funktionieren. Als du dann gesagt hast, hier gibt es einen Strategie-Live-Call, wo du all deine Fragen zum Thema Marketing-Positionierung, und dann dachte ich, oh, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's ja nicht. Das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Das ist ja eine komplett Betreuung fast schon. Also ich wusste nur, dass es eine Video-YouTube-Betreuung ist im Prinzip, weil ich hatte die gebraucht zu dem Zeitpunkt. Dass ich allerdings auch Sales-Skripte und alles bekomme. Das ist halt wirklich, das ist enorm, dass der Support, auch von der WhatsApp-Gruppe bin ich extrem begeistert. Das ist ja, das habe ich bei mir auch eingeführt jetzt.
Ja, stimmt. Also wir kommunizieren das nicht so nach außen, aber also genau, wir haben ja zum Beispiel diese Umsatz-Awards für zum ersten Mal 10.000, 50.000, 100.000, 250.000. Und in der Regel ist es nie nur YouTube, sondern da stecken nochmal andere Sachen dahinter. Und wir haben ja für unser eigenes Business, also wir sind ja in der Regel mehrfach 6-stellig im Monat, haben wir natürlich auch schon vieles gelöst. Also wie hat man funktionierende Verkaufsskripte? Wie stellt man die passenden Mitarbeiter ein? Wie führt man die so, dass das Team zusammenhält? Wie funktionieren die Automationen? Wir sind auf allen Social-Media-Plattformen vertreten. Wir machen ja nicht nur YouTube, sondern wir sind ja omnipräsent. Und also das ist ja Wissen, es wäre fahrlässig, das unseren Kunden vorzuenthalten.
Ja.
Also wenn ich genau weiß, hey, du musst da diese 3 Sachen ändern an deinem Sales-Skript und dann funktioniert es. Also natürlich geben wir das mit.
Ja, also, nee, und selbstverständlich ist das nicht. Ich kam aus einem anderen sehr, wie gesagt, das Coaching war klasse, was ich damals gemacht habe, aber das hätte es da nicht gegeben. Wenn ich dann irgendwas außerhalb der Box gefragt hätte, hieß es dann, da haben wir dann ein Paket dafür, dann musst du das halt kaufen. Ja, ist legitim, aber das meinte ich halt, es ist nicht selbstverständlich. Ja, was auch nicht selbstverständlich ist, das ist auch nochmal ein Lob an dich, wenn ich dich was frage und du kennst die Antwort nicht zu 100%, dann sagst du das auch einfach. Also du erzählst mir da nichts von der Bockwurst, sondern ja, gibt's auch Leute, habe ich auch alle schon erlebt, die dann irgendwie versuchen, mir halbwegs eine Antwort zu geben, damit es nicht so aussieht, als hätte man sie jetzt in ihrer Ehre verletzt, so von wegen, oh, jetzt hat er gemerkt, dass ich doch nicht alles weiß. Du bist einfach komplett ehrlich, du sagst, das kann ich dir nicht zu 100% sagen. Dann ist es auch in Ordnung.
Alles andere bringt ja nichts.
Nee,
so, bevor du irgendwas Falsches machst und dann keine Ergebnisse hast.
Das ist es ja, aber es gibt ja, ich habe es selber erlebt, es gibt solche Leute, die dann versuchen, dir irgendwas aus der Kiste zu kramen, damit sie halbwegs sagen können, okay, ich habe dir eine Antwort gegeben. Also alles dein Fehler jetzt.
Ja, guter Punkt. Ja, das kommt bei mir vor allem aus dem wissenschaftlichen Hintergrund. Ich bin ja eigentlich Physiker.
Ja.
So, es gibt halt Sachen, die weiß man, das ist der Circle of Competence, und andere Sachen, die weiß man nicht. Und ich glaube, das transparent zu kommunizieren ist unglaublich wichtig. Also weil Leute ja nur so wirklich vorankommen können. Wenn ich dir sage, das weiß ich, bin mir sicher, mache es so, und das weiß ich nicht. Also ich glaube, es erhöht ja auch das Vertrauen in die anderen Ratschläge, weil dann weißt du ja, das ist jetzt nicht gerade erfunden oder so, weil ich es gerade fühle, sondern das ist halt evidenzbasiert.
Ja, richtig.
Das ist der Weg, wie es funktioniert, weil wir es halt einfach schon Dutzende oder Hunderte Male gesehen haben.
Ja, das ist aber auch wichtig. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich kann mir jetzt auch irgendeinen Zeitungsartikel zum Management angucken. Das ist nicht evidenzbasiert. Da quatscht einfach jemand und wird dafür bezahlt. Oder ich lasse mir das echt datenbasiert ausgeben. Und der zweite Weg ist immer, gerade an Finanzmärkten, der dich zum Erfolg bringt. So auch in der Physik.
So auch da, so auch in YouTube.
Ja.
Na gut, dann vielleicht noch eine abschließende Frage.
Ja.
Wem würdest du denn eigentlich eine Zusammenarbeit mit Logical Lemon empfehlen?
Im Prinzip jedem, der gerade nicht weiter weiß. Jedem, der schon mal angefangen hat mit YouTube und einfach gemerkt hat, irgendwie, ich mühe mich ab, aber es kommt nichts bei rum. Dann aber auch jedem, der einfach generell Marketingprobleme hat. Vielleicht liegt es daran, dass YouTube noch gar nicht präsent ist. Weil ich kann dir nur das sagen, was jetzt aus dem einen Monat, aus der kleinen Datenmenge reingekommen ist. Es ist so einfach für mich, die Leute, ich sage jetzt mal, abzuschließen. Ich mag den Begriff nicht so wirklich, aber es ist für mich sehr einfach, weil ich keine Einwände bekomme. Im Sinne von, ja, ich kenne dich ja gar nicht oder ich weiß ja gar nicht, was du kannst oder ich weiß gar nicht, ob das wirklich was bringt. Das gibt's nicht. Also jeder, der da Schwierigkeiten hat, Menschen zu überzeugen, für den ist YouTube eigentlich perfekt. Absolut. Und ihr seid da einfach der beste Anbieter dafür. Mit Abstand. Ich wüsste keinen, der da in der Liga spielt.
Hammer. Vielen Dank, Joshua.
Ja, gern.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.